HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag. Auf Weltreise.
Am Mikrofon ist Rosemarie Tuchulsch. Guten Abend.
It's very vibrant.
Die Stadt ist sehr dynamisch und äußerst vielfältig. Von einer alten Minenstadt mit schwerfälligen Industrieunternehmen verwandelt sich Johannesburg in einen Ort, wo Jungunternehmen und der Risikokapitalmarkt gedeihen.
Die Mieten steigen und steigen. Es ist schon besser, hier zu leben als an anderen Orten in der Gegend. Aber bei diesen Mieten ist das eher ein Ort für die Reichen.
Ja, this is my house. As you can see,
das ist mein Haus, eine Baracke. Wie Sie sehen, besteht sie hauptsächlich aus Wellblech.
Der Staat ist von einer Machtelite rund um Präsident Zuma gekapert worden. Sie plündern gezielt staatliches Vermögen.
Die wirtschaftliche Situation im Land hat sich verschlechtert. Die Leute verdienen weniger, gleichzeitig wird alles teurer.
Jenen, die nach dem Hashtag Johannesburg suchen, will ich zeigen, dass die Stadt nicht mehr der große, gefährliche Ort ist, wie immer noch so viele meinen. Die Stadt hatte diesen Ruf zu Recht, doch sie hat sich seither verändert.
Tja, und dem ist eigentlich nur noch hinzuzufügen, ich glaube, dass Südafrika der schönste Platz auf Erden ist. Das sagte nämlich der bis heute wohl bekannteste Südafrikaner Nelson Mandela. Ja, und viele Touristen, die aus Südafrika zurückkommen, sehen das genauso. Kapstadt gilt als eine der schönsten Städte der Welt. Johannesburg holt auf. Das Land bietet eine traumhafte Natur, in der man, wenn man Glück hat, die großen Tiere, die legendären Big Five vor die Kameralinse bekommt. Ja, aber wie geht es den Südafrikanern selbst, den Schwarzen, den Farbigen und den Weißen, 23 Jahre nach dem Ende der Apartheid? Was ist aus Mandelas Visionen für Südafrika geworden? Aus der Regenbogennation, in der alle Rassen friedlich zusammenleben und in der es allen besser geht? Wir wollen uns heute die schönen und die weniger schönen Seiten des Landes am südlichen Ende des afrikanischen Kontinents ansehen. Und wir beginnen mit der grausamen Seite, die bis heute ihre Spuren in der südafrikanischen Gesellschaft hinterlassen hat. Der Comedian, Schauspieler und Gastgeber der US-amerikanischen Satire-Sendung The Daily Show, Trevor Noah, wurde 1984 in Johannesburg geboren, als Sohn eines Schweizers und einer Schwarzen. Die ersten 10 Jahre seines Lebens also lebte er unter der Apartheid. Seine Autobiografie unter dem Titel Farbenblind beginnt er mit grundsätzlichen Gedanken über ein System, in dem schon die Tatsache seiner Existenz, also die Verbindung eines Weißen mit einer Schwarzen, ein Verbrechen war.
Das Geniale an der Apartheid war, dass sie Menschen, die die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung stellten, dazu brachte, aufeinander loszugehen. Apartheid-Hass im Prinzip. Man unterteilt die Bevölkerung in verschiedene Gruppen und sorgt dafür, dass sie einander hassen. Dann kann man sie ganz leicht lenken. Während der Apartheid war die Zahl der schwarzen Südafrikaner weit höher als die der Weißen. Das Verhältnis lag bei fast 5:1. Doch wir waren in verschiedene Stämme mit unterschiedlichen Sprachen geteilt. Zulu, Xhosa, Tswana, Soto, Venda, Ndebele, Tsonga, Pedi und noch ein paar mehr. Diese Stammesfraktionen existierten und bekämpften sich schon lange vor der Apartheid. Die weiße Regierung nutzte dann diese Feindschaft nach dem Motto »Teile und herrsche«. Die Stämme und andere Nicht-Weiße wurden systematisch in verschiedene Gruppen und Untergruppen eingeteilt. Diese Gruppen erhielten unterschiedliche Rechte und Privilegien, um die Feindschaft zwischen ihnen zu schüren. Die vielleicht größte Kluft besteht zwischen den beiden größten Bevölkerungsgruppen Südafrikas, den Zulu und den Xhosa. Der Zulu-Mann ist ein Krieger, er ist stolz. Er senkt den Kopf und stürmt in den Kampf. Als die Soldaten der Kolonialmächte im Land einfielen, stürzten sich die Zulu mit nichts mehr als Speeren und Schilden in die Schlacht, obwohl der Feind Kanonen und Gewehre hatte. Sie wurden zu Tausenden getötet, hörten aber nie auf zu kämpfen. Die Xhosa dagegen betrachten sich als Denker. Meine Mutter ist eine Xhosa. Nelson Mandela war ein Koser.
Der Beginn des Buches von Trevor Noah, Farbenblind heißt es. Ich bin jetzt verbunden mit Jan-Philipp Schlüte, seit 4 Jahren ARD-Korrespondent in Johannesburg. Und er wird uns begleiten bei unserem Aufenthalt in Südafrika. Guten Abend, Herr Schlüte.
Schönen guten Abend aus Johannesburg.
Herr Schlüter, die Apartheid hat Schwarze von Schwarzen getrennt, aber in erster Linie Weiße von Schwarzen, zum Beispiel indem die Wohnorte getrennt wurden. Es kam zur Einrichtung von sogenannten Townships für schwarze Siedlungen in der Nähe der großen Städte. Diese Townships existieren nach wie vor. Nehmen Sie uns doch einmal mit zu einem der bekanntesten, nach Soweto bei Johannesburg. Wie lebt man denn heute dort?
Nun sehr vielfältig, denn Soweto, was viele nicht wissen, ist ja nicht nur ein Township, in dem es ein paar Blechhütten und ein paar hundert Bewohner gibt, sondern Soweto ist eine richtige Großstadt. So genau weiß keiner, wie viele Menschen da leben, aber es gibt Schätzungen, die rangieren so zwischen 2 und 4 Millionen Menschen. Es gibt Krankenhäuser, es gibt Einkaufszentren, Schulen, Stadien, zum Beispiel auch das WM-Stadion, wo das Fußball-Weltmeisterschaftsfinale 2010 stattgefunden hat. Also es ist sehr vielfältig. Aber es gibt natürlich auch in Soweto Blechhüttensiedlungen, wo wirklich die Ärmsten der Armen leben unter wirklich schrecklichen Bedingungen, ohne Strom, ohne Wasser, in heruntergekommenen Blechhütten mit wirklich nur dem Nötigsten zu leben. In Soweto gibt es aber auch Mittelklasseviertel mehr und mehr, Menschen, die also quasi den Aufstieg geschafft haben und sich dort schönere Häuser bauen können. Also es ist sehr vielfältig und deswegen ist Soweto so als Beispiel für das Township oder die Township, wie es auch oft gesagt wird, nicht unbedingt das geeigneteste Beispiel, aber sicherlich das bekannteste.
Dann bleiben wir noch mal ein bisschen bei Soweto. Wer wohnt denn da von der Farbe her, frage ich jetzt mal, ausschließlich schwarze und farbige Bewohner oder mischt sich das mittlerweile?
Nein, also schwarze und farbige, würde ich sagen, sind 99% der Bewohner. Es gibt, und man kennt sie fast schon, die Weißen, die auch in Soweto leben. Also ich kannte zum Beispiel einen jungen Deutschen, der Anfang der 2000er hergekommen ist, um seinen Zivildienst hier zu machen und sich dann in eine schwarze Afrikanerin verliebt hat und dann bei deren Tante eingezogen ist und über Jahre im Township gewohnt hat. Es sind oft so Liebesgeschichten, die dann dazu geführt haben, dass Weiße nach Soweto gezogen sind. Aber wenn sie heute nach Soweto gehen, dann sehen Sie im Grunde keinen weißen Einwohner, sondern das sind alles Schwarze und Colored. Wenn sich denn mal Weiße nach Soweto verirren, dann sind es meistens die Touristen, die die Touren wahrnehmen, die mehr und mehr angeboten werden, was sehr schön ist, weil dann eben auch Soweto als Touristen und als historisch wichtiger Ort wahrgenommen wird.
Als historisch wichtiger Ort, ich habe mal nachgesehen bei der Internetseite des Auswärtigen Amtes, da wird gewarnt, Touristen sollen auf keinen Fall alleine in Townships gehen wegen der hohen Kriminalität. Wie sehen Sie das?
Also ich würde mal sagen, in einem richtigen Township, wo es wirklich viel Armut gibt, würde ich auch davon Abstand nehmen. Da würde ich mir zumindest jemanden suchen, der sich auskennt und der mit mir herumführt. So mache ich das selber auch. Es ist einfach so, als Weißer ist man automatisch wohlhabend und das ist einfach so für die Menschen dort. Und der eine oder andere würde vielleicht dann die Gelegenheit ergreifen, dort einen zu überfallen. In Soweto würde ich das ein bisschen anders sehen. Also wenn Sie zum Beispiel in der Vilakazi Street sind, dieser Straße, die deswegen so bekannt ist, weil es die einzige Straße der Welt ist, in der 2 Friedensnobelpreisträger gelebt haben, nämlich Nelson Mandela und Erzbischof Desmond Tutu, da können sie ohne Probleme tagsüber und auch abends, denke ich, als Weißer herumlaufen. In den umliegenden Gebieten würde ich mir das schon wieder eher überlegen. Also man soll sich immer genau erkundigen, wo man hin kann. Es gibt Gebiete, die ganz unproblematisch sind und es gibt definitiv Gegenden, die man eher meiden sollte, gerade nach Einbruch der Dunkelheit.
Dann sehen wir uns doch mal die andere Seite des sozialen Spektrums an. Also wenn ich da nach der Wohnsituation frage, könnte ich da auch fragen, wo wohnen die Weißen oder mischt sich das?
Also wenn Sie jetzt zum Beispiel die Gated Communities ansprechen, dann ist es tatsächlich so, dass es ursprünglich vielleicht eher die Weißen waren, die sich dort zurückgezogen haben. Also hermetisch abgeriegelte Wohnviertel, die mittlerweile zu richtigen kleinen Städten ausgebaut werden mit eigenen Golfplätzen, Krankenhäusern, Schulen, Supermärkten, Kaufhäusern sogar, Parks. Also da kann man ganz nett leben, aber es ist natürlich sehr steril, aber ja, relativ sicher, weil alles eingezäunt und mit strengen Zugangskontrollen versehen. Es gibt aber mehr und mehr eben auch Mittelklasse Südafrikaner, die schwarz sind und die Angst vor Kriminalität haben und sich deswegen eher in solche Gated Communities oder Estates, wie es hier etwas beschönigend genannt wird, zurückziehen. Also da mischt es sich mehr und mehr. Also Klasse ist nicht mehr nur eine Frage der Rasse, wobei die ganz unten in den Klassen sind, die sind weiterhin meistens die Schwarzen. Aber wie gesagt, in den Gated Communities mischt sich das mehr und mehr, würde ich sagen.
Herr Schlüter, wie wohnen Sie denn?
Weder in einem Township noch in einer Gated Community. Wir haben damals überlegt und die deutsche Botschaft hat uns geraten, in eine Gated Community zu ziehen aus Sicherheitsgründen. Wir haben das abgelehnt, weil uns das einfach zu steril ist. Wir wohnen in einem gehobenen Stadtteil Johannesburgs, Parkhurst heißt der, in einem freistehenden Haus. Das Viertel ist relativ sicher. Wir bewegen uns tagsüber relativ ungezwungen auf der Straße. Nach einem Bruch der Dunkelheit nicht mehr unbedingt. Da nehmen wir dann doch eher das Auto. Aber unser Haus ist natürlich auch sehr gesichert. Wie alle Häuser in der Umgebung. Wir haben eine über drei Meter hohe Mauer mit Elektrozaun. Wir haben Überwachungskameras vor dem Haus. Wir haben Bewegungsmelder, die in eine Alarmanlage gekoppelt sind. Und wenn wir also abends ins Bett gehen, dann machen wir die Bewegungsmelder im Umfeld des Hauses sozusagen scharf. Und wenn dann dort jemand einbrechen würde, dann würden die anschlagen. Und unser Sicherheitsunternehmen würde innerhalb von 3 Minuten einen bewaffneten Sicherheitsmann schicken, der nach dem Rechten schaut. Also das ist sozusagen der Standard, den man lebt, um sich vor Kriminalität zu schützen, die wirklich sehr hoch ist. Aber wenn man sich schützen kann, dann kommt man zurecht. Und ehrlich gesagt, wir merken das gar nicht mehr so. Also das ist kein Thema, was unseren Alltag diktiert. Wir haben uns so ein bisschen daran gewöhnt und fühlen uns so eigentlich ganz wohl. Ganz ehrlich, freuen uns aber auch, wenn wir irgendwann zurück nach Deutschland gehen und diese ganzen Sicherheitsmaßnahmen nicht mehr brauchen.
Ja, Südafrika höre ich daraus, eine Gesellschaft, die sich immer noch auch nach den Wohnquartieren ausdifferenziert. Herr Schlüter, erst einmal vielen Dank. Über lange Zeit wurde das Bild von Südafrika bei uns ja auch von den großen südafrikanischen Autoren bestimmt, von Nadine Gordimer etwa oder Doris Lessing, die dort aufgewachsen war, oder auch von J.M. Coetzee, ja, der die moralischen Verstrickungen in zum Teil geradezu schmerzhafter Art und Weise durchdekliniert hat. Er wurde, wie die beiden anderen auch, mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet. Aber es gibt sie auch, die südafrikanische Literatur, die es bei uns noch zu entdecken gilt, wie Steffen Sturm berichtet.
Charles-Pierre Donnet, französische Wurzeln, 58, einer der profiliertesten Schriftsteller Südafrikas. Aufgewachsen mit den Mythen der Khoisas am Ostkap, gereift in der Apartheid und beraubt, wie so viele Weiße, um jede Gewissheit. Aus dieser explosiven Gemengelage entsteht Donnets erster Erfolgsroman, Der nomadische Augenblick.
I write about the unmooring.
Ich schreibe über das Loslassen, das Verirren im Unbekannten. Selbstsein in Südafrika heißt, jemand zu sein, den du gar nicht kennst.
Something that you don't know yet, actually.
Südafrikas Literatur beschreibt viele Inseln, Arme, Reiche, Clans, Natur und Industrie, oben und unten. Auch Nee Parks aus Ghana macht das zu seinen Themen, ganz besonders in seinem Erfolgsbuch Bluebird. Der Bienenfresser. Schriftsteller zu sein, meint Parks, ist nicht die allerbeste Idee, um reich zu werden.
Being a writer is not exactly the best way to become wealthy. I write because I feel compelled to.
Ich schreibe, weil ich mich herausgefordert fühle. Ich will die Zeit dokumentieren und ich liebe Sprache, diese Stimmen, die sich ihre Ideen immer wieder anders zuwerfen. Das alles fasziniert mich.
All of those things are fascinating for me.
Die deutsche Indra Wusso ist Verlegerin in Johannesburg und fördert junge Talente.
Da gibt es ganz spannende Autoren. Es gibt zum Beispiel einen jungen Autor, Nakane Touré. Das ist ein ganz bekannter Sänger und Songwriter hier in Südafrika, der bei jungen Leuten sehr beliebt ist. Der hat einen unglaublich guten ersten Roman vorgelegt, in dem er über sein Schwulsein spricht. Das ist natürlich eine allgemeine gesellschaftliche Haltung, die kritisiert wird.
Der Buchmarkt ist unübersichtlich wie die südafrikanische Gesellschaft selbst. Aber die Leute lesen. Melville, Szene-Stadtteil in Johannesburg. Love Books heißt die Buchhandlung mit Kaffee. Dort arbeitet Miriam Allingham. Jung, weißblond, Bernsteinbrille, very stylish und buchverrückt.
There's something very nostalgic about an actual book.
Das hat was sehr Nostalgisches, ein richtiges Buch. Die Leute genießen diesen Prozess. Reinkommen, schauen, blättern.
Michael Earn ist so ein weißer Bookworm. Glattes, rundes Gesicht mit Hornbrille und einer Liebeserklärung an das Buch.
It's very important. It takes up a large part of my life. I love books very much, deeply.
Mike kennt viele afrikanische Autoren, liest aber lieber euroamerikanisch. Das bringt einfach mehr rüber vom globalen Zeitgeist. Trisha, 19, dunkelhäutig, ist wiederum Vertreterin der weiblichen Bücherwurm-Mehrheitsfraktion. Sie steht auf Gefühle und gruselige Action. Das hält auf Trab.
Romantic books, friction in action. They do reflect society and they keep me busy.
Südafrikas Buchmarkt ist ein Tohuwabohu. 7 Millionen sprechen Afrikaans und lesen Afrikaans. Die Erfolgsorientierten bleiben bei Englisch und hoffen auf den internationalen Durchbruch. aber Miriam behält den Durch- und Überblick. Ihr Buchtipp: Michelle Rowe, super erfolgreiche Krimi-Autorin, auf Deutsch erschienen, Das Kap der Lügen.
Quite real, because she also does a lot of research into, she goes into the police station.
Sehr realistisch. Sie hat in den Polizeistationen recherchiert, hat mit Tatortzeugen geredet. Das ist das Tolle an afrikanischer Literatur. Sie hat sehr viel mit unserem wirklichen Leben zu tun, mit der Ungleichheit. Literatur durchleuchtet das.
Literature is a very interesting way to process that.
Eine hochspannende junge südafrikanische Literaturszene bildet sich gerade heraus. Für Charles-Pierre Donnet wie ein übergroßer, herrlicher Marktplatz.
The African reality, it's like a marketplace. You hear this.
Du hörst dieses Durcheinander von Realität. Du kannst versuchen, das alles zusammenzufügen oder kannst einzelne Stränge betrachten oder lehn dich einfach zurück und hör auf diesen Mix, der vielleicht nicht verstehbar ist, aber herrlich.
Der Schriftsteller Charles-Pierre Donnet über seine jungen südafrikanischen Kollegen. Und wir lassen noch einmal Trevor Noah zu Wort kommen. In den USA ist er mittlerweile ein Star am Comedy- und Satirehimmel. Geboren wurde er als Farbiger in Südafrika zu Zeiten der Apartheid.
Die Apartheid hatte trotz all ihrer Macht einige grundlegende Fehler, was schon damit anfängt, dass sie keinen Sinn ergab. Rassismus ist nicht logisch. Man führe sich nur mal vor Augen, Chinesen galten in Südafrika als Schwarze. Ich meine jetzt nicht, dass sie sich als Schwarze ausgaben, sie waren immer noch Chinesen. Aber anders als bei den Indern gab es nicht genug Chinesen, um eine eigene Klassifizierung für sie zu entwickeln. Das Apartheid-System, das sonst so ausgeklügelt und präzise war, wusste nicht, was es mit Chinesen anfangen sollte. Also erklärte die Regierung, nennen wir sie einfach schwarz, das ist einfacher. Interessanterweise galten Japaner als weiß. Das lag daran, dass die südafrikanische Regierung an guten Beziehungen zu Japan interessiert war, weil man japanische Autos und Elektronik importieren wollte. Japaner erhielten also den ehrbaren Status als Weiße, während Chinesen schwarz blieben. Ich stelle mir gern einen südafrikanischen Polizisten vor, der aller Wahrscheinlichkeit nach nicht so richtig zwischen einem Chinesen und einem Japaner unterscheiden kann, aber trotzdem dafür sorgen muss, dass sich Menschen mit der falschen Hautfarbe nicht falsch verhalten. Er sieht also einen Asiaten auf einer Bank sitzen, die nur für Weiße ist. Hey, runter von der Bank, Schlitzauge! Moment mal, ich bin Japaner. Oh, Verzeihung, Sir. Ich wollte nicht rassistisch sein. Noch einen schönen Tag.
Ein Auszug aus dem Buch Farbenblind von Trevor Noah, der darin auch besonders Absurdes am an Absurditäten nicht armen System der Apartheid beschreibt. Gegen dieses und die Unterdrückung der Schwarzen, die ja auch schon davor stattgefunden hatte, kämpfte der ANC, der Afrikanische Nationalkongress, an. Seit 1944 gehörte auch Nelson Mandela dazu, der in der Folge seines Widerstands für 27 Jahre ins Gefängnis ging. Wie es ihm gelang, gestützt auf den ANC und den Druck der Straße, ein so großer Machtfaktor zu werden, dass er mit der weißen Regierung ein Ende der Apartheid aushandeln konnte, das macht ihn zu einem besonderen Freiheitskämpfer, wie auch die Tatsache, dass das Land danach nicht im Bürgerkrieg versank. Angefangen mit Nelson Mandela waren alle südafrikanischen Staatspräsidenten seit Ende der Apartheid Mitglieder des ANC. Seit 2009 ist Jacob Zuma im Amt. Jan-Philipp Schlüter in Johannesburg. Jacob Zuma wird vorgeworfen, das Land auszuplündern bzw. es ausplündern zu lassen. Was ist dran?
Ja, momentan sieht es so aus, als sei da sehr viel dran. Und die Südafrikaner haben eigentlich schon immer gewusst oder zumindest vermutet, dass ihr Präsident korrupt ist. Es gab ja kurz bevor er zum ersten Mal zum Präsidenten gewählt wurde, eine 783 Anklagepunkte umfassende Anklage wegen Korruption, Geldwäsche, Betrugs. Einer seiner engsten Verbündeten ist deswegen auch verurteilt worden. Und der Richter hat deutlich gemacht, es gab eine korrupte Beziehung zwischen diesen beiden. Aber irgendwie hat Zuma es geschafft, dass diese Anklage vom obersten Generalstaatsanwalt kurz vor der Wahl fallen gelassen wurde und so konnte er eben zum Präsidenten gewählt werden. Und momentan sehen wir sozusagen die Folgen. Es gibt eine enge Verbindung mit der industriellen Familie, den industriellen Brüdern, den Guptas, ursprünglich indische Familie, die seit Jahren offensichtlich ihre Finger überall im Spiel haben, was Wirtschaft und Politik angeht in Südafrika, zu ihrem, natürlich um ihre Geld, um ihr Geld zu vermehren, aber eben auch das Geld der Familie Zuma zu vermehren. Und es gibt die sogenannten Gupta-Leaks, das sind also geheime Dokumente und E-Mails, die momentan an die Öffentlichkeit gespült werden von investigativen Journalisten. Und was da alles rauskommt, ist wirklich unfassbar. Und es zeigt sich, dass es wirklich ein riesengroßer Korruptionssumpf ist, durch den Südafrika gerade zu warten hat.
Geben Sie uns da mal ein Beispiel. Wie hat die Familie Gupta und die Familie Zuma davon profitiert?
Ganz einfach ist es zum Beispiel so, dass die Familie Gupta der Familie Zuma Jobs gegeben hat. Der Sohn Duduzane Zuma, man hält ihn jetzt nicht für den allerhellsten seiner Söhne, der hat einen hochbezahlten Job in einer der Firma der Guptas bekommen und ist gemeinsam mit denen mittlerweile Anteilhalter von großen Minen, wo wirklich dreistellige Millionensummen bewegt werden. Aber auch andere Töchter und Frauen, Jacob Zuma hat ja mehrere Frauen, sind von den Guptas beschäftigt worden über die Jahre. Und es gibt viele große Staatsunternehmen, die mit Guptas zu tun haben. Die größten sind Eskom, das ist hier der nationale Stromversorger, ein milliardenschwerer Konzern, ebenso Transnet, ein Transportkonzern. Und da gab es eine besonders absurde Geschichte. Transnet brauchte neue Lokomotiven für die Personenzüge und die haben sie bestellt und eine Gupta-Firma hat sich dort als Vermittler zur Verfügung gestellt und die haben dort 500 Millionen Euro Vermittlungsgebühr bekommen bei einem gesamten Etat von etwa 5 Milliarden Euro. Und danach hat sich herausgestellt, dummerweise sind diese 500 Lokomotiven gar nicht geeignet für diese Schienen. Sie sind zu groß. Sie passen nicht durch alle Tunnels. Und das zeigt einfach, wie hunderte von Millionen Euro Steuergeld einfach so weggeworfen wurden, beziehungsweise den Guptas zugute gekommen sind.
Jetzt sind diese Gupta-Leaks vor etwa 2 Monaten erschienen. Die Frage, die sich anschließt, wie kann sich Jacob Zuma, der Staatspräsident Südafrikas, da an der Macht halten?
Er hat über die Jahre ein ganz, ganz fein gesponnenes Netz an Abhängigkeiten und das klassische Vetternwirtschaftsprinzip einfach aufgebaut. Das heißt, viele Menschen verdanken Jacob Zuma ihren Job und tun deswegen alles, um ihn zu stützen, weil sie wissen, wenn Zuma weg ist, sind wir auch weg. Und das geht ganz oben los bei vielen Ministern, die wirklich, man muss es so sagen, unfähig und korrupt sind und ihren Job nicht beherrschen. Und das geht runter bis zu so Gemeindelevel, wenn es um den ANC geht. Deswegen hat er es einfach hinbekommen, sich an der Macht zu halten. Dazu natürlich noch der Polizeichef, den er direkt nominieren kann. Als Präsident hat er sehr, sehr viel Macht. Er kann den Generalstaatsanwalt im Grunde nominieren. Und er hat da immer Leute hingesetzt, die nach außen vielleicht mal kurz unabhängig wirken, aber dann doch relativ zahnlos sind im Alltag. Und das hat er bislang einfach geschafft. Und man muss dazu wissen, Zuma war damals im Kampf gegen die Apartheid Chef des ANC-Geheimdienstes. Das heißt, er kennt viele, viele Geschichten, die sprichwörtlichen Leichen im Keller. Und der weiß einfach, wie man Leute unter Druck setzt. Und er hat bei den Sowjets gelernt, nirgends Spuren zu hinterlassen, nichts zu unterschreiben, alles im persönlichen Gespräch zu machen. Und das alles hat dazu geführt, dass er ein Großmeister im Überleben politischer Krisen ist.
Wie steht denn der ANC dazu?
Ja, also einerseits muss man sagen, der ANC versucht immer größtmögliche Geschlossenheit zu zeigen, denn es ist das, was die Organisation groß gemacht hat und was sie auch zusammengehalten hat. Denn der ANC ist ja keine Partei wie jetzt die SPD oder die CDU, sondern die hat ein ganzes Spektrum. Stellen Sie sich vor, sie haben FDP, Linke, CDU, CSU, vielleicht auch Republikaner und andere Parteien in einer Partei. Also so divers ist der ANC und deswegen geht es immer darum, zusammenzuhalten und zusammenzubleiben. Und deswegen ist Kritik, Außenkritik am ANC auch verpönt. Langsam dröselt das aber ein bisschen auf und das hat auch einfach Machtinteressen. Der ANC verliert bei den Wahlen mehr und mehr Stimmen. Die Südafrikaner haben zunehmend die Schnauze voll. Und natürlich sorgen sich Abgeordnete, aber auch Landtagsabgeordnete und ähnliches um ihre Posten, um ihre Macht. Und die merken einfach, wenn wir so weitermachen, dann sinkt der ANC noch weiter und wir werden die nächsten Wahlen in 2019 vielleicht sogar verlieren oder zumindest die absolute Mehrheit verlieren. Und deswegen steigert sich der Widerstand gegen Jacob Zuma. Dass er jetzt aber wirklich abgesägt würde, das glaube ich nicht. Und das muss er auch gar nicht, denn jetzt Ende dieses Jahres wird ein neuer ANC-Vorsitzender gewählt, der darf ja nicht mehr antreten. Und dann eben in 2 Jahren wird ein neuer Präsident oder eine neue Präsidentin gewählt. Aber die Frage ist eben, schafft es Zuma da jemanden durchzudrücken, der seine Interessen vertritt, oder wird es jemand jemand, der für einen sauberen ANC steht? Und das ist die große und spannende Frage, vor der wir in Südafrika gerade stehen.
Ja, und die andere Frage ist, wie sieht's mit der sonstigen Gegenwehr in der südafrikanischen Gesellschaft aus bei diesen vielen Ermittlungsverfahren gegen Jacob Zuma? Welche Rolle spielt da die Justiz?
Die Justiz, die wird hier hochgelobt von Unabhängigen, von der Opposition, aber auch von zivilgesellschaftlichen Organisationen, weil die es tatsächlich geschafft hat, also zumindest die Richter, die Gerichte bis hin zum Verfassungsgericht wirklich unabhängig zu sein. Und der ANC und Zuma fahren auch eine krachende Niederlage nach der anderen vor Gericht ein, was sie natürlich sehr, sehr unglücklich macht, weswegen sie vielleicht irgendwann versuchen werden, die Justiz nicht mehr ganz so unabhängig zu halten. Also da muss man wirklich sagen, großes Kompliment, auf die kann man sich verlassen. Auch die Medien sind haben keine Beißhemmung. Über die Qualität kann man immer wieder streiten, aber gerade bei den Gupta-Leaks machen sie einen sehr guten Job. Auch zivilgesellschaftliche Organisationen, die geraten aber unter Druck. Also Zuma ist eben einer dieser Sekurokraten und der hat auch seinen Geheimdienstminister, der versucht alles, um solche zivilgesellschaftlichen Organisationen zu diskreditieren, zu destabilisieren. Da muss man mal schauen, wie stark die wirklich sind. Was die Opposition angeht, das sind zwei Parteien, die Demokratische Allianz und die Kämpfer für wirtschaftliche Freiheit, die vom Stimmpotenzial her keine Chance haben, den ANC wirklich Konkurrenz zu machen. Sie können höchstens mal vielleicht in eine Koalition mit ihm treten. Also insofern, es gibt schon durchaus noch gesellschaftlichen Widerstand. Man muss aber auch sagen, viele Südafrikaner sind so damit beschäftigt, ihr Leben irgendwie hinzubekommen, zu überleben im Alltag, weil sie so arm sind, dass sie keine Zeit haben, sich an Protesten oder Ähnlichem zu beteiligen. Und das ist auch etwas, was Jacob Zuma sehr in die Karten spielt.
Welche Rolle spielt denn bei der ganzen Sache das Erbe Mandelas, also des großen Vorbilds im ANC?
Die meisten würden vermutlich sagen, dass das Erbe Mandelas schon lange verspielt worden ist. Schon vor der Administration von Jacob Zuma, also auch unter Thabo Mbeki, gab es immer wieder Vorwürfe der Korruption oder wie die AIDS-Epidemie gehandhabt wurde. Und spätestens unter Jacob Zuma ist völlig klar, auch wenn sie sich damit brüsten, das Erbe Mandelas hochzuhalten, dieses Erbe ist schon lange verspielt worden. Und mittlerweile kann man es eigentlich relativ plakativ auf den Punkt bringen, die Regenbogennation ist zu einem Mafia-Staat geworden. Und das sagt nicht irgendwer, das sagen die Vertreter der obersten Kirchen, der Bischöfe hier, die eben sagen, Südafrika unter Jacob Zuma ist mittlerweile nichts anderes als ein Mafiastaat.
Vielen Dank, Jan-Philipp Schlüter. Es gibt aber die Versuche, zumindest das Erbe Mandelas aufrechtzuerhalten. In Johannesburg nimmt demnächst das Nelson Mandela Kinderkrankenhaus seinen Betrieb auf. Kinderkrankenhäuser sind allgemein in Afrika, aber auch im vergleichsweise reichen Südafrika eine Rarität. Die Gesundheit der Kinder war Mandela ein wichtiges Anliegen. Der Nelson Mandela Children's Fund war denn auch der Initiator zu diesem Projekt. Jana Gent berichtet von der Einweihung.
Wenn Reden gehalten werden, dann gibt es selten so viele lachende und zufriedene Gesichter wie im Norden Johannesburgs. Nelson Mandela hat gesagt, unsere Kinder sind unser größter Schatz, sie sind unsere Zukunft. Einer seiner Weggefährten, die Chang Mosoneke, ruft das nun in Erinnerung.
This hospital is a reminder to all of us.
Dieses Krankenhaus erinnert uns alle daran, es ist ein Ort der Ehrlichkeit, ein Ort, um Gutes zu tun, ein Ort, um zu geben, nicht um zu nehmen. Und Mandelas Witwe Graça Machel betont,
the Nelson Mandela Children's Hospital is a monument of love.
Dieses Krankenhaus ist ein Denkmal der Liebe, der Fürsorge und der Hilfe von Madiba persönlich. Diese Klinik ist ein Ausdruck dafür, jedes Kind zählt. Jedes Kind ist wichtig. Aus der Luft sieht das Kinderkrankenhaus aus wie zwei große gespiegelte Buchstaben E, die miteinander verbunden sind. Und innen stößt man an jeder Ecke auf knallbunte Sitzgelegenheiten oder auf Spielecken. An den Wänden stehen Kindergeschichten aus verschiedenen Ländern des südlichen Afrikas. Krank sein soll hier angenehm gemacht werden, sagt Krankenschwester Tridis Demela. Ich mag an diesem Krankenhaus, wie es gebaut ist, wie es hier aussieht. Alles ist kinderfreundlich. Die Möbel und die Ausstattung, alles ist für Kinder. Wir wollen, dass sie entspannen und auf die Umgebung anspringen. Es ist ihre Umgebung und es ist unser Traum, dass das Drumherum die Kinder anspricht. Weiße Wände? Fehlanzeige. Sterile Arbeit geht auch in bunt. Die Schürzen, die jungen Patienten zum Schutz vor Röntgenstrahlen umgehängt werden, die sehen aus, als wären sie über und über mit Farbklecksen bedeckt. Die kompletten Wände in den Untersuchungssälen stellen verschiedene Szenen dar und auch die Geräte sind einbezogen. So wirken die Szenen dreidimensional, sagt Graham Maritz, der das alles geplant hat.
For example, in the MR room, it's meant to look like a treehouse.
Der Raum der Kernspintomographie zum Beispiel sieht wie ein Baumhaus aus. Wenn die Kinder auf den Baum klettern, dann gehen sie in die Röhre rein, dann haben sie weniger Angst davor. Die Computertomographie findet mitten in einer Party statt, auf einem Spielplatz. Die Radiologie ist in einem Heißluftballon und die Fluoroskopie ist unter Wasser in einem U-Boot.
That's an underwater scene.
Ein anderer Clou ist auch noch, direkt am CT-Gerät ist ein Bildschirm, auf dem sich die kleinen Patienten Zeichentrickfilme anschauen können. Eine prima Ablenkung. Da wirkt auch Mandelas Enkelin Dileka, wohlbemerkt eine erwachsene Frau, sehr zufrieden.
For me it's amazing.
Es ist überwältigend für mich, so schön, so real. Ich bin einfach froh. Und Mandelas Geist ist auch hier, wo auch immer er ist, er lächelt.
And he's smiling wherever he is.
Und so hörte man heute viele Zitate von Nelson Mandela, speziell das hier. So vieles sieht unmöglich aus, bis man es geschafft hat.
Jana Gent über die Einweihung des Mandela Kinderkrankenhauses in Johannesburg. Sie hören den Tag auf Weltreise und um die Reise nach und in Südafrika geht es. Wir haben schon darüber gesprochen, dass Südafrika in einer Rezession steckt. Die Kreditwürdigkeit ist immer mal wieder in Gefahr abgestuft zu werden. Der Rand, die Nationalwährung, verliert an Wert. Schwierige Lage. Ein Wirtschaftszweig scheint aber zu boomen, der Tourismus. Jan-Philipp Schlüter in Johannesburg. Die Touristen profitieren von der schwachen Währung?
Absolut. Es hat damit angefangen, dass Jacob Zuma einen sehr beliebten und sehr anerkannten Finanzminister entlassen hat und der Rand hat sich auf Talfahrt begeben und hat sich davon nur teilweise erholt. Und wir haben es mal ein bisschen zugespitzt und haben gesagt, hier bekommen Sie Sterneküche zum Fastfood-Restaurant-Menüpreis. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es ist tatsächlich so, dass Südafrika gerade im Vergleich zu den afrikanischen Ländern drumherum ein relativ günstiges Urlaubsland ist. Klar, man muss herkommen, der Flug kostet ein bisschen was, aber Unterkünfte, Mietwagen, Sprit und insbesondere Restaurants oder auch Eintrittsgelder sind wirklich günstig.
Welche Rolle spielt denn der Tourismus überhaupt in der südafrikanischen Wirtschaft?
Eine zunehmend wichtige und da muss man tatsächlich sagen, das könnte auch eine Folge der Fußball-WM 2010 sein, wo sich Südafrika wirklich als blendender Gastgeber präsentiert hat, was ja gerade die Deutschen den Südafrikanern gar nicht zugetraut haben, wenn man mal ehrlich ist. Und seitdem sind die Touristenzahlen in der Regel deutlich nach oben gegangen. Gerade die Deutschen kommen immer häufiger und immer lieber nach Südafrika und die schon mal da waren, Sie haben es vorhin gesagt, die schwärmen und die wollen unbedingt wiederkommen. Jetzt mal aus persönlicher Sicht, wir hatten fast 40 Mal Besuch, seitdem wir hier in Südafrika sind in 4 Jahren und einige kommen jetzt zum dritten Mal schon, weil es ihnen so gut gefallen hat. Das sorgt natürlich für viele Jobs. Hunderttausende Menschen sind beschäftigt in der Tourismusindustrie. Da gehört ja wirklich sehr viel dazu, vom Hotel über Transport, über die Wildhüter in den Nationalparks und so weiter. Also das ist mittlerweile ein richtig wichtiger Posten in der Wirtschaft Südafrikas und deswegen versprechen die Politiker auch immer alles dafür zu tun, dass die Touristen möglichst unkompliziert reisen können. Mitunter sind die Visumsvorgaben, insbesondere wenn man mit Kindern reist, etwas nervig und kompliziert und unnötig nervig. Aber insgesamt ist es doch wirklich ein Land, was man gut bereisen kann. Und ich kann es nur empfehlen, herzukommen. Und der Wirtschaft tut's gut. Es schafft Jobs. Und das merkt man auch, dass es wirklich ein Industriezweig ist, der gerade am Aufsteigen ist.
Ja, und die Hauptattraktion nach wie vor die Fotosafari mit den Big Five?
Ja, in der Regel ist es so, dass so der Krügerpark und Kapstadt und die nicht weit gelegene Garden Route, also die Küste östlich von Kapstadt, so die beliebtesten Urlaubsziele sind für Deutsche. In der Regel landen sie in Johannesburg und versuchen dann direkt schnell weiterzukommen. Also ich muss sagen, Nationalparks sind toll. Auch der Krügerpark ist wirklich wunderbar. Man sollte sich auf jeden Fall, wenn man hier ist, 1-2 Nationalparks anschauen. Kapstadt ist auch wirklich eine fantastische Stadt, wunderschön gelegen unter dem Tafelberg direkt am Atlantik. Also das lohnt sich wirklich, das anzuschauen. Ich plädiere aber immer gerne dafür, trotzdem noch 4 Tage Johannesburg einzuplanen, weil wer Johannesburg nicht gesehen hat, der hat Südafrika nicht gesehen.
Was macht denn für Sie Ihre Stadt Johannesburg so besonders?
Schön, dass Sie es als meine Stadt mittlerweile bezeichnen. Wahrscheinlich klinge ich als Botschafter Johannesburgs. Nein, es ist wirklich die einzige wirklich afrikanische Metropole in Südafrika. Hier ist wirklich ein Schmelztiegel an allen möglichen afrikanischen Kulturen, sei es südafrikanischen Kulturen, aber auch andere Länder, wo viele Menschen hier mittlerweile leben. Es ist ein sehr geschichtsträchtiger Ort, wo man viel lernen kann, vom Apartheid-Museum über das erste Haus, in dem Nelson Mandela gelebt hat. Es ist einfach eine sehr, sehr elanvolle Stadt. hat, hier ist ständig Bewegung, Leute wollen Geld verdienen, die wollen was erreichen, die wollen Business machen und das merkt man einfach. Kapstadt ist eher verschlafen im Vergleich und Johannesburg ist einfach sehr, sehr vital und ich vergleiche es immer ganz gern so mit dem Berlin der 90er Jahre, wo ja auch über Kunst und über junge Galerien und so weiter sich viel entwickelt hat und das passiert hier in Johannesburg auch und das zu sehen ist wirklich spannend.
Das heißt, man sollte durch die Stadt schlendern und die Atmosphäre aufnehmen?
Das sollte man sicherlich auch tun. Allerdings muss man sagen, Johannesburg ist sehr groß, alles ist sehr weit verbreitet. Johannesburg liegt auf 1800 Metern, das darf man nicht vergessen. Das heißt, es ist auch anstrengend, hier rumzulaufen. Und es ist sicherlich auch nicht immer kriminalitätsmäßig das Beste, überall rumzulaufen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt diese roten Doppeldeckerbusse, die wirklich großartig sind hier in Johannesburg. In anderen Städten mag ich das vielleicht anders sehen, aber in Johannesburg lohnt sich das. Da kann man rein, raus, man kann sich verschiedene Stadtteile anschauen. Also das lohnt sich wirklich, da mal so einen halben Tag oder einen Tag in so einem Bus zu verbringen, immer wieder mal auszusteigen, sich verschiedene Gebiete in Johannesburg anzuschauen, ins Museum zu gehen. Da kann man sehr, sehr viel lernen. Und da macht es durchaus auch Sinn, mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Und die Südafrikaner sind sehr offen, die sind stolz auf ihr Land, die sind froh, wenn die Leute sich interessieren. Und da kann man wirklich täglich schöne Begegnungen machen.
Jetzt habe ich gehört, es gibt auch Fahrradtouren in Soweto oder überhaupt Township-Touren für Touristen. Wie hat man sich das vorzustellen? Wie gehen denn da dann die Besucher mit den Einwohnern in den Townships um? Also wie gehen sie gegenseitig miteinander um?
Ich finde deutlich besser, als wenn sie im Bus oder im klimatisierten Wagen durch die Gegend gefahren werden, was immer noch stattfindet und was die Bewohner von Soweto oder Alexandra, einem anderen großen Township in Johannesburg, nicht so toll finden, weil die werden dann quasi durch die Scheibe angegafft wie Tiere im Nationalpark und das mögen die Menschen logischerweise nicht. Mhm. Also es ist in der Regel so, dass man dorthin geht, man bekommt ein Fahrrad, eine kurze Einweisung und dann fährt man einfach los und da die Fahrradtouren natürlich auch bekannt sind in der Gegend und man weiß, dass da so auch Geld ins Township kommt und auch Interesse da ist, wird man wahnsinnig freundlich begrüßt. Also als ich mit dem Fahrrad durch Soweto gefahren bin, da sind Kinder hinter mir hergerannt, wollten mal meine weiße Haut anfassen. Jeder wollte irgendwie mit einem sprechen. Man wird freundlich begrüßt, wenn man dort unterwegs ist. Man wird in einfachsten Hütten eingeladen. Die Leute wollen zeigen, wie sie leben. Die wollen zeigen, was ihr Alltag ist. Die wollen mit einem reden. Die wollen natürlich auch wissen, wie ist es in Deutschland? Gibt es da wirklich Schnee? Ist der FC Bayern wirklich so ein toller Fußballverein? Und das ist wirklich, wirklich großartig. Und all das verpasst man, wenn man im Bus oder im Auto durch diese Township fährt. Insofern sind diese Touren mit dem Fahrrad wirklich sehr, sehr empfehlenswert und es gibt sie zum Glück mehr und mehr.
Jetzt sollen die Townships auch einen neuen Tanzstil geprägt haben, den Panzula. Ich habe mir das mal im Internet angesehen. Sehr gut angezogene junge Männer tanzen synchron, halsbrecherisch, irgendwas zwischen Hip-Hop und Breakdance. Woher kommt das?
Das ist tatsächlich in den Townships entstanden und ist gar nicht so neu, sondern ich glaube so in den 50er, 60er Jahren hat das angefangen und zwar in Townships hier in Johannesburg, Alexandra und Sophiatown, was es so als Townships gar nicht mehr gibt und das waren einfach so Tanzwettbewerbe, vor allem für ältere Herren, die dann eben sich so ein bisschen die Zeit vertrieben haben.
So sieht das heute
und dann
nicht
eben
mehr
sich
aus.
Abends Ja, mittlerweile sind es sehr junge Menschen, muss man auch sein, weil es wirklich, also so wie die sich bewegen, also ich könnte das nicht und mittlerweile ist es tatsächlich wirklich fast schon ein Sport und es gibt sogar mittlerweile wirklich bekannte Gruppen, die auf Tour gehen und die auch in den USA auftreten, in Theatern oder ähnliches und das sich anzuschauen ist wirklich großartig, am besten natürlich in einem Township, wenn man jemanden kennt, bei diesen Wettbewerben dabei zu sein, aber in der Tat, die Leute wollen sich anziehen schön, die wollen sozusagen sportlich eine Tanzherausforderung gegen eine andere Gruppe suchen und die geben da richtig, richtig Gas. Im Internet gibt es jede Menge Videos, die man sich anschauen kann. Also auch das ein guter Tipp, sich das sowas anzuschauen. Mhm. Ob man damit wirklich viel Geld verdienen kann, naja, lassen wir mal dahingestellt. Aber für viele verbindet sich damit eben doch auch die Hoffnung, vielleicht aus dem Township rauszukommen und eine Karriere als Künstler zu starten.
Herr Schlüter, wir kommen nochmal zur großen Touristenattraktion in Südafrika, zu den Big Five, Elefant, Löwe, Leopard, Büffel, Nashorn. Eigentlich gehört auch noch die Giraffe dazu und einer fehlt sowieso. Den findet man auch nicht in der Savanne oder im Buschland, den findet man vor der Küste Südafrikas, aber längst nicht mehr so oft wie früher.
Kalt ist der Atlantik bei Hans Bay an der Westküste Südafrikas, höchstens 14 Grad. Aber die 7 Leute, die im Tauchanzug in einem Stahlkäfig im Wasser stehen, denken nicht an die Kälte. Sie fiebern der ersten Begegnung mit dem Great White entgegen, so wie Niklas aus Köln.
Mich fasziniert das Thema Haie schon immer eigentlich. Und da habe ich gesagt, wenn ich mal hier in der Ecke bin, dann mache ich das.
Aber erstmal ist Warten und ins Wasser starren angesagt. Denn die weißen Haie werden zwar mit einem stinkenden braunen Eintopf aus Fischköpfen, gehäckselten Sardinen und Fischöl angelockt. Aber ob sie dann auch kommen, das entscheiden sie schon selbst. Dann plötzlich das Kommando. Taucherbrille auf, tief Luft holen und abtauchen. Und tatsächlich, ein mächtiger, knapp 4 Meter langer weißer Hai schießt auf das Boot zu, linst beim Vorbeischwimmen in den Stahlkorb mit den Haispottern und lässt die spitzen Zähne aufblitzen. Ein faszinierendes Erlebnis, findet Niklas.
Sehr spektakulär, das mal aus nächster Nähe zu sehen, auch von der Größe her und sehr majestätisch, kann man eigentlich schon sagen.
Insgesamt 4 Haie bekommen die Touristen heute zu sehen. Eine gute Ausbeute, meint Touranbieter Michael Rudson. Leider. Früher haben wir im Schnitt 7 bis 8 Tiere gesehen. Die Zahl der Sichtungen hat definitiv abgenommen. Michael ist hier eine Legende. Seit fast 20 Jahren taucht der Sharkman ohne Käfig mit weißen Haien. Stars wie Brad Pitt und Matt Damon waren mit ihm im Wasser. Sein Geld steckt Michael in die Haiforschung. Unter anderem hat er eine Studie von Dr. Sara Andreotti von der Universität Stellenbosch mitfinanziert. Die Ergebnisse sind besorgniserregend. Laut Dr. Andreotti ist die Zahl der weißen Haie vor der südafrikanischen Küste niedriger als gedacht. Wir schätzen, dass wir hier an der Küste nur noch zwischen 350 und 500 weißen Haien haben. Wenn sich am Umgang mit den Tieren nichts ändert, könnten sie hier irgendwann ausgestorben sein. Schuld am Rückgang ist laut Dr. Andreotti der Mensch. Meeresverschmutzung, illegale Jagd, Hainetze zum Schutz von Stränden und Überfischung machen dem weißen Hai das Überleben schwer. Ein Aussterben des Haies hätte fatale Folgen für seinen Lebensraum. Der weiße Hai ist ein Spitzenpredator, das heißt ein Raubtier ohne natürliche Feinde, das ganz oben in der Nahrungskette steht. Er sorgt für ein Gleichgewicht im Ökosystem. Denken Sie zum Beispiel an die Robben hier. Wenn es keine Haie mehr gibt, die Robben fressen, werden die sich unkontrolliert vermehren. Und sie werden deutlich mehr Fisch fressen, als für das Ökosystem gut ist. Der weiße Hai ist eine gefährdete Spezies und braucht mehr Schutz. Darin sind sich die Wissenschaftler einig.
Das Aussterben des großen Weißen, der alle anderen auffrisst. Eigentlich ist das nur im Tierreich traurig. Wir hören jetzt nochmal einen Auszug aus dem Buch Farbenblind von Trevor Noah. Der Schauspieler und Comedian, der noch als Kind die Apartheid in Johannesburg erlebte, über den Umgang mit der Apartheid nach der Apartheid.
In Deutschland schließt kein Kind die Schule ab, ohne vom Holocaust gehört zu haben. Nicht nur die Fakten, auch das Wie und Warum und das ganze Ausmaß, die Bedeutung. Entsprechend wachsen die Deutschen mit einem gewissen moralischen Bewusstsein dafür auf. In britischen Schulen wird der Kolonialismus bis zu einem bestimmten Grad ähnlich behandelt. Die britischen Kinder lernen die Geschichte des britischen Empires unter einer Art Vorzeichen. Nun ja, das war beschämend, nicht wahr? In Südafrika werden die Gräueltaten während der Apartheid nicht behandelt. Uns wurde weder eine Beurteilung der Sache vermittelt, noch deren Schändlichkeit. Geschichte wurde so gelehrt wie in den USA. In Amerika wird die Geschichte des Rassismus folgendermaßen unterrichtet. Also, es gab die Sklaverei und Gesetze zur Rassentrennung, dann kam Martin Luther King Jr. und jetzt ist das erledigt. Bei uns war das ähnlich. Apartheid war schlimm, Nelson Mandela wurde aus der Haft entlassen, schauen wir nach vorne. Ein paar Fakten, aber nicht zu viele und nie die emotionale oder moralische Dimension. Als ob die Lehrer, immer noch überwiegend weiß, angewiesen worden wären, was immer sie tun, sie dürfen die Kinder auf keinen Fall wütend machen.
Ein Auszug aus dem Buch Farbenblind von Trevor Noah. Jan-Philipp Schlüter in Johannesburg. Wird die Apartheid in Südafrika totgeschwiegen?
Nein, also das, was Trevor Noah da beschreibt, ist ja auch schon ein paar Jahre her. Und als er in der Schule war, das waren ja die ersten Jahre der Freiheit. Insofern kann es sein, dass man dort naja, sagen wir mal, versucht hat, die Differenzen zwischen den Rassen nicht noch weiter zu schüren. Aber mittlerweile ist das natürlich im Lehrplan drin und wird auch sehr ausführlich besprochen. Und es gibt auch Ausflüge ins Apartheid-Museum oder eben zu historisch wichtigen Orten. Also mittlerweile ist es nicht mehr so. Was es aber durchaus nicht gegeben hat, ist eine große, sagen wir mal, gesellschaftliche Debatte über die Apartheid und die Folgen, die bis heute zu spüren sind. Und ich glaube, das hatte eben damit zu tun, dass man versucht hat, so ein bisschen den Mantel des Schweigens drüber zu decken, um nicht noch mehr Wunden aufzureißen aus der Vergangenheit. Denn irgendwie müssen ja die Menschen, die über Jahrhunderte lang getrennt wurden, jetzt zusammenleben. Und ich glaube, dass viele das Gefühl haben, wenn man da zu sehr drüber spricht, wenn man zu sehr über Rasse spricht und so weiter, dass das vielleicht eher kontraproduktiv wäre. Aber ich habe den Eindruck, dass auch mehr und mehr Leute mittlerweile sagen, nee, also wir werden so wirklich diesem Prinzip der Regenbogennation nicht gerecht werden können, zumindest wenn es um die Vermischung der Farben geht. Viele sagen ja auch, wissen Sie, wir nennen es Regenbogennation, weil die Farben so nebeneinander verlaufen und so ist es in Südafrika bis heute. Die vermischen sich oft nicht und tatsächlich leben sozusagen Schwarze, Weiße, Inder, also Colored und ähnliche, oft noch so ein bisschen nebeneinander her.
Nelson Mandela hat in seiner Autobiografie Long Way to Freedom gesagt, ich verachte Rassismus, egal ob er nun von einem schwarzen oder weißen Menschen kommt. Mittlerweile wird von einem schwarzen Rassismus in Südafrika gesprochen. Was verbirgt sich dahinter?
Nun, ich denke, es gibt zwei Dimensionen dessen. Weiße verstehen unter schwarzem Rassismus einerseits die gewollte gesetzliche Bevorzugung von Schwarzen gegenüber Weißen bei der Arbeitsplatzsuche, insbesondere im öffentlichen Dienst, wo es einfach darum geht, die Ungerechtigkeiten der Vergangenheit etwas auszugleichen. Das als schwarzen Rassismus zu bezeichnen, das halte ich für absurd, aber das ist durchaus etwas, was manche weiße Südafrikaner so empfinden. Ansonsten gibt es einen, sagen wir mal, südafrikanischen Rassismus gegenüber anderen Afrikanern. Die Südafrikaner sind schon sehr statusbewusst und halten sich schon auch für etwas Besseres und sind schon der Meinung, dass sie eigentlich so ein bisschen die Anführer des Kontinents sein müssten. Und viele Flüchtlinge oder Migranten aus anderen Ländern, die ihnen wirklich verhältnismäßig sehr entwickelten Südafrika es zu etwas bringen wollen oder ihre Familie durchbringen wollen, die werden angefeindet und angefeindet ist noch ein harmloses Wort. Dort gibt es ja immer wieder auch Jagd auf Ausländer, also auf andere Afrikaner bis hin zu Morden an anderen Afrikanern. Und das ist vielleicht das, was man unter diesem südafrikanischen schwarzen Rassismus auch versteht.
Sie haben die Flüchtlinge angesprochen. Woher kommen sie?
Ein ganz großer Teil kommt aus Simbabwe, insbesondere in den letzten 10, 15 Jahren, nachdem Mugabe dieses einstmals florierende Land wirklich heruntergewirtschaftet hat und die Menschen einfach dort keine Zukunft sehen und eben versuchen, hier sich durchzuschlagen. Und sie werden hier kaum ein Restaurant finden, in dem nicht mindestens ein Simbabwe als Kellner arbeitet. Aber auch viele Kongolesen, die vor den Krisen dort geflüchtet sind, Leute aus Somalia, aus den umliegenden Ländern. Also es ist wirklich ein großes Potpourri. Ich habe es vorhin gesagt, so ein Schmelztiegel. Man sieht es gerade hier in Johannesburg. Da gibt es Stadtteile, da können sie in allen möglichen afrikanischen Sprachen auftreten. Also wirklich der gesamte Kontinent, also dieses Gefühl, was ja die Deutschen oft haben, die ganzen afrikanischen Flüchtlinge, die kommen zu uns, die kommen nach Europa, das stimmt überhaupt nicht, insbesondere in Subsahara-Afrika nicht. Die meiste Migration findet innerhalb des Kontinents statt und Südafrika ist hier unten in der Südspitze des Kontinents so ein bisschen das, was Europa im Norden ist, nämlich so eine Art Flüchtlings-Eldorado.
Das auch ziemlich liberale Einwanderungsgesetze hat, oder?
Richtig, das war natürlich auch so eine Folge von Nelson Mandela und so in den 90er Jahren wollte Südafrika sich natürlich auch bedanken bei den Nachbarländern, die es während der Apartheid ja auch unterstützt haben, indem zum Beispiel ANC-Kader dort im Exil leben durften und sich organisieren durften oder auch im bewaffneten Kampf trainiert wurden. Das heißt, da wurden sozusagen die Grenzen nach dem Ende der Apartheid geöffnet. Zu Hunderttausenden sind die Menschen aus anderen Ländern hierher gekommen und die Flüchtlingsgesetzgebung besagt beispielsweise, dass man als Flüchtling arbeiten darf, dass man studieren darf, dass man sich frei bewegen darf. Es gibt hier also keine Flüchtlingslager. Und das sind Dinge, die man sich in Europa momentan wahrscheinlich eher nicht vorstellen kann. Es gibt aber auch Tendenzen dazu, dass Südafrika eher so ein bisschen nach Europa schaut, was die Abschottung angeht. Und es gibt so Gesetze in der Pipeline, wo überlegt wird, okay, wie können wir uns denn doch noch besser abschotten? Aber bislang ist es tatsächlich so, dass es für Menschen, Migranten aus anderen afrikanischen Ländern relativ einfach ist, zumindest mal nach Südafrika zu kommen.
Kommen wir nochmal zu diesen Gewalttaten, diesen rassistischen Gewalttaten. Sie haben eben von Jagden gesprochen. Wer jagt da? Ist das ein Kampf Armer gegen Arme, die einfach um Ressourcen konkurrieren?
Ich würde sagen, tatsächlich ein Kampf von Armen gegen noch Ärmere oder ja Leute ohne Standing in der Gesellschaft. Also häufig finden diese Hetzjagden in Townships statt, wo ohnehin eben viel Armut ist. Frustrierte, insbesondere junge Männer, die keine gute Ausbildung haben, die auch wissen, dass sie in ihrem Leben nicht mehr so wahnsinnig viel erreichen werden. Und dann sehen sie eben, dass da Leute aus Mosambik sind, aus Somalia häufig, die auch häufig kleine Läden betreiben, weil sie untereinander sehr gut vernetzt sind und weil sie, sagt man hier so, als geborene Händler gelten. Und dann sagt man sich, warum haben die einen Job? Die nehmen uns die Frauen weg, die machen unsere Kinder krank. Also da gibt es dann eben auch Gerüchte und Vorurteile. Und das schaukelt sich oft im Verbund mit Alkohol hoch. Und wenn dann quasi einer in einem Streit angegriffen wird, dann machen plötzlich viele mit. Und das hat vor ein paar Jahren dazu geführt, dass wirklich Dutzende von Menschen innerhalb von wenigen Wochen innerhalb von Südafrika getötet worden sind. Im letzten Jahr gab es auch wieder so ein bisschen ein Aufflammen dieser ausländerfeindlichen Gewalt. Und sie schwelt immer noch so ein bisschen. Und letzten Endes hat das natürlich mit der Unzufriedenheit vieler Südafrikaner zu tun, dass sie auch 23 Jahre nach Ende der Apartheid immer noch ein Leben führen, als wären sie mitten in der Apartheid.
Vielen Dank an Jan-Philipp Schlüter, meinen sachkundigen Begleiter in dieser Sendung über das Land, aus dem er für die ARD berichtet. Wir beenden jetzt unsere Sendung über Südafrika mit einer schönen Seite des Landes, mit einem Gang nämlich an die Waterfront von Kapstadt, einem der Touristenziele überhaupt.
Mit durchgedrücktem Kreuz schreitet Hafenmeister Stephen Bentley über das Waterfront-Gelände. Lieutenant Commander Stephen Bentley, um genau zu sein. Ein waschechter Kapitän, der zu besonderen Anlässen seine weiße Uniform trägt. Er ist stolz darauf, dass die Waterfront keine reine Amüsiermeile ist, sondern auch ein richtiger Hafen, in dem geschuftet wird.
Schauen Sie, da vorne fährt ein großer Schlepper raus. Für Touristen ist das etwas Besonderes. Gerade mal 25 Meter von einem Hochseeschlepper im Einsatz zu stehen. Man kann sogar den Kapitän an Bord des Schleppers sehen und er wird ihnen zuwinken, wenn er sie bemerkt. Manchmal machen die Schlepper sogar Pirouetten für die Besucher.
Vor gut 20 Jahren war hier nichts als Industrie. Das Zentrum Kapstadts war durch den Hafen vom Meer abgeschlossen, bis die Stadtverwaltung entschieden hat, den Kapstädtern den Zugang zum Wasser wieder zu ermöglichen, erinnert sich PR-Frau Carla White.
Unser Ansatz ist nicht, aus dieser Gegend ein Disneyland zu machen. Es soll authentisch sein. Deshalb haben wir hier noch den funktionierenden Hafen. Manchmal riecht es hier seltsam. Das macht das alles hier so echt.
Und tatsächlich, während man entspannt über das Gelände schlendert, werden im ältesten Trockendock der südlichen Hemisphäre Fischerboote aus China überholt. Ein paar Meter weiter liegt das südafrikanische Arktis-Forschungsschiff S.A. Agulhas II neben zwei Megajachten. Und im benachbarten Hafenbecken warten Dutzende Ausflugsboote in allen Größen und Formen auf Touristen. Die Auswahl an Unterhaltungsmöglichkeiten ist riesig. Es gibt Museen, Aquarien, Kinos und ein Riesenrad. Außerdem Dutzende von Restaurants und einen Schlemmermarkt, die auf hungrige Kunden warten. Shoppingbegeisterte können ihre Kreditkarte im luftigen Victoria Wharf Einkaufszentrum einsetzen. Oder in den neuen Watersheds nebenan. Da bieten einheimische Kreative handgemachtes Design. Zum Beispiel Spieltiere, die aus alten Flipflop-Sohlen hergestellt werden. Oder die Township-Gitarren von Danny, die einen besonderen Korpus haben.
Der Körper besteht aus einem alten 5-Liter Ölkanister. Darin ist der Holzhals befestigt, mit Tonabnehmern, den Saiten und so weiter. Jeder dieser Gitarren ist ein Einzelstück und im Township handgemacht.
Kapitän Bentley, der seit Anfang an bei der Waterfront dabei ist, hat kein Problem damit, dass sie sich mehr und mehr zum Spaßviertel für Touristen entwickelt. Solange sie immer auch ein echter Hafen bleibt. Denn ein Hafen entwickelt sich eben immer weiter, sagt er. Ein Hafen sei nie fertig.
Ports just grow on you. They grow every day. You'll never ever finish building a port.
Und damit hat ein Hafen große Ähnlichkeit mit einem Land, eigentlich mit jedem Land, aber dieses hat doch ganz besondere Herausforderungen zu bewältigen. Das zeigt sich übrigens auch an der Waterfront von Kapstadt, denn an der Waterfront gibt es auch ein kleines hellgrau gestrichenes Ziegelhaus. Es ist das Fährhaus, in dem während der Apartheid die Menschen zusammengetrieben wurden, die zur Gefängnisinsel Robben Island gebracht wurden. Die schönen und die hässlichen Seiten Südafrikas, sie scheinen immer dicht beieinander zu liegen, auch wenn in diesem Fall auf die hässliche kaum ein Schild hinweist. Die weisen einem nur den Weg zur strahlend schönen Waterfront. Das war der Tag auf Weltreise. Heute haben wir in Südafrika Station gemacht. Ich bedanke mich nochmals bei Jan-Philipp Schlüter seit 4 Jahren für die ARD aus Südafrika berichtend. Herzlichen Dank an ihn. Mein Name ist Rosemarie Tuchelt. Ihnen noch einen schönen Abend. Ciao.